Letzten Sonntag habe ich euch ja versprochen, die Predigt wird durch ein Hörspiel ersetzt und habe gebeten, dass möglichst viele von euch mitmachen bei dem Hörspiel. Ich bitte mal die Sprecher nach vorne, die sich bereit erklärt haben. Aber ich möchte gleichzeitig auch denen danken, die sich als Ersatzsprecher bereit erklärt haben. 4 Ersatzsprecher, und das ist ganz toll, ich war richtig beeindruckt. Wenn jetzt noch jemand von den Ersatzsprechern die Rolle des Erzählers übernehmen würde, die ich hier habe, dann könnte ich noch nach Hause gehen. Harald sagt nein. Okay, dann bleibe ich hier. Ich stelle die Rollen mal vor. Harald, der repräsentiert den Propheten Elisha. Ihr kennt ihn immer unter dem Namen Elisa, ne? Aber hebräisch ist es Elisha. Daneben steht Volker. Das ist ein Familienvater, der demnächst noch ganz doll krank werden wird, der Arme. Dann ist da Anna-Katharina, das ist die Mutter. Und mal gucken, ob alle da sind, ja. Benedikt repräsentiert 2 12-jährige oder 14-jährige Jungs. Und ja, trotz seiner tiefen Stimme. Und Dieter haben wir nicht wegen seines Charakters, sondern wegen seiner Größe als Großbauern dabei. Und wenn das Hörspiel aus ist und der Erzähler zu Ende erzählt hat, dann ist die Predigt fertig, da kommt nichts mehr. Ja, dann fangen die Jungs mal an.
Bitte erzähl uns eine Geschichte. Letzte Woche haben wir so lange zugehört, als du von Gott und Sünde und Vergebung geredet hast. Alles, was du von Elisha gehört hast, dem Propheten mit der Glatze und dem weißen Bart, bei dem du dich immer mit den anderen Männern triffst. Die Männer, die so wie du an Gott glauben und vom Propheten ganz viel über Gott lernen, beten, singen und tanzen. Jetzt wollen wir eine Geschichte hören.
Stellt euch vor, eine kleine Familie im alten Israel ist gerade schlafen gegangen. Das ganze Häuschen hat nur einen einzigen Raum und der ist so groß wie heute bei uns ein Kinderzimmer. Es gibt fast keine Möbel, nur in einer Ecke so etwas wie eine Campingküche mit Feuerstelle. Vater, Mutter und die beiden Söhne haben sich in ihre Mäntel gehüllt und liegen auf dem Boden. Dafür reicht der Platz gerade so aus. Es ist Nacht, das Öllämpchen ist ausgeblasen worden. Eine Familie unter Gottes Segen. Ein kleines, bescheidenes Glück, aber sehr zerbrechlich.
Wir müssen schlafen. Papa hat den ganzen Tag auf dem Feld gearbeitet. Außerdem ist er krank und es geht ihm jeden Tag schlechter. Ich muss ihm immer mehr helfen auf dem Acker. Und ich bin auch ganz müde.
Vater und Mutter könnte man auf Mitte 20 schätzen. Die beiden Jungen sind vielleicht 12 oder 14 Jahre alt.
Wir können doch auch helfen bei Säen und Pflügen. Wir sind schon groß. Und außerdem, warum gehst du nicht zu einem Arzt?
Woran der Vater leidet, ist uns nicht bekannt, aber es ist das Schlimmste zu befürchten.
Ein Arzt will viel Geld für eine Behandlung und das haben wir nicht. Niemand im Dorf hat so viel Geld. Außer der Großbauer mit seinen riesigen Feldern und den vielen Knechten, die für ihn alle Arbeit machen müssen. Aber der verschenkt ganz sicher kein Geld an irgendjemanden.
Damals gab es keine Krankenkasse in Israel, die den Arzt bezahlt hätte. Wie auch heutzutage für Milliarden kranker Menschen niemand einen Arzt bezahlt.
Warum gibt es arme Menschen? Was sagt der Prophet dazu? Alle im Dorf sind arm. Deine Freunde beim Propheten sind arm. Der Prophet war mal reich, jetzt ist er auch arm. Nur die Großbauern sind reich und werden immer reicher. Ist das nicht ungerecht? Warum macht der Prophet nicht alle reich? Wenigstens alle, die an Gott glauben.
Ja, warum eigentlich nicht? Die kleine Familie ist in die Schuldenfalle geraten. Eine Missernte, zu wenig Saatgut für die nächste Aussaat. Dann haben sie Getreide geliehen bei einem der Großbauern. Hoffentlich wird die nächste Ernte gut, damit das geliehene Getreide zurückgegeben werden kann.
Und warum macht der Prophet dich nicht gesund? Er hat schon so viele Wunder getan. Warum kann er dich nicht heilen? Du glaubst doch auch an Gott wie der Prophet.
In der Tat. Elisha hat schon für Essen und Trinken gesorgt, einen Aussätzigen geheilt und ein totes Kind wiederbelebt.
Ein Prophet kann nur das tun, was Gott angeordnet hat. Der Prophet würde vielen Menschen helfen. Will Gott es etwa nicht? Wir wissen es nicht. Wie es aussieht, will Gott, dass die Menschen ihm vertrauen, auch wenn es ihnen nicht gut geht.
Gott will, dass wir Respekt vor ihm haben und ihn ernst nehmen. Gott will der Wichtigste im Leben eines Menschen sein. Wir sollen Gott lieben. Nicht nur, weil er Gutes für uns tut, sondern einfach, weil er da ist. Wir sollen ihm gehorchen und für andere Menschen Gutes tun. Was Gott für uns tut, verstehen wir oft nicht, weil er oft unangenehme und traurige Dinge geschehen lässt. Trotzdem schenkt er uns seinen Segen, weil er uns lieb hat. Segen ist mehr als die guten Dinge, die Gott uns schenkt und für uns tut. Segen ist er selber, wenn er bei uns ist, egal was passiert.
Elisha hat gesagt, ein Leben mit bescheidenem Wohlstand unter Gottes Segen ist besser als ein Leben in Reichtum, wenn man keinen Frieden mit Gott hat. Mit den Wundern, die ein Prophet tut, will Gott nicht allen Menschen ein angenehmes Leben ermöglichen, sondern seine Macht zeigen, damit alle Vertrauen zu ihm haben.
Nicht lange nach diesem Gespräch stirbt der Vater und wird begraben. Das ist schrecklich genug. Aber wie soll die Witwe mit den beiden Jungen die Ernte einbringen? Niemand kann ihr helfen, weil alle im Dorf selber zu viel Arbeit haben. Der Ernährer der Familie fehlt. Und das geliehene Getreide kann in diesem Jahr nicht zurückgezahlt werden. Der Großbauer kommt und fordert die Rückzahlung. Die Mutter bittet um Aufschub.
Leih uns das Getreide noch 2 Jahre. Dann sind die Jungen groß und wir können die Ernte schaffen und dir alles zurückzahlen.
Der Großbauer hätte genug Geld und Getreide. Ihm geht es aber um was ganz anderes. Er braucht neue Arbeitssklaven. Er sagt,
die Jungen sind heute schon groß genug, die nehme ich mit als Sklaven für meine Felder. Dann wären deine Schulden beglichen und du musst für sie auch kein Essen mehr kochen.
Die Mutter ist verzweifelt. Erst den Mann verlieren, dann beide Söhne und allein kann sie nicht Landwirtschaft betreiben. Niemand im Dorf hätte genug Geld, um ihr zu helfen. Sie müsste ihr Haus an den Großbauern verkaufen, um nicht zu verhungern. Oder sie müsste sich selbst als Sklavin verkaufen. Sie läuft direkt zu Elisha, dem Propheten. Ganz aufgeregt erklärt sie, was passiert ist und welche Gefahr ihren Kindern droht. Ganz interessant. Obwohl der Prophet sich denken kann, was jetzt zu tun ist, soll die verzweifelte Witwe selber konkret aussprechen, was sie von ihm erwartet.
Was soll ich für dich tun?
Auch Gott will, dass wir unsere Bitten deutlich aussprechen. Denn dann wird uns erst richtig bewusst, dass wir ohne seine Hilfe nicht weiterkommen.
Was hast du zu Hause?
Fragt der Prophet als nächstes. Und die Witwe sagt, dass sie nichts besitzt, weder etwas zu essen noch einen Wertgegenstand. Sie gibt ihre Hilflosigkeit offen zu. Eine Handvoll Öl im Krug, also nicht einen Krug voll, das ist der Rest von dem, was Gott ihr früher zum Lebensunterhalt hat zukommen lassen. Und aus diesem so gut wie nichts erschafft Gott durch den Propheten die Rettung der beiden Jungen. Ohne dass die Witwe etwas Nennenswertes dazu beitragen kann. Sie macht jetzt genau das, was der Prophet ihr gesagt hat. Und dann ruft sie ihre Jungen.
Kommt schnell her und helft mir. Elisha hat gesagt, ich soll von allen unseren Nachbarinnen leere Gefäße ausleihen, so viele wie möglich. Das habe ich gemacht und alle Krüge, Schüsseln und Töpfe in unser Haus gebracht. Macht die Haustür hinter euch zu. Keiner soll sehen können, was gleich passiert. Das ist Gottes Geheimnis. Ich gieße jetzt aus meinem Ölkrug das Öl in eins von den ausgeliehenen Gefäßen und dann schauen wir, was passiert.
Es passiert ein Wunder. Aus dem fast leeren Ölkrug fließt mehr Öl raus, als vorher drin war. Das erste der geliehenen Gefäße ist voll.
Schnell, das nächste. Gib mir das nächste Gefäß, damit nichts auf den Boden läuft. Noch eins und das nächste. Reicht mir noch ein Gefäß her?
Das geht so lange, bis der eine Sohn sagt,
Es ist kein Gefäß mehr da.
Da hörte das Öl auf zu fließen.
Was sollen wir mit dem vielen Öl jetzt tun? Ich werde noch mal zum Propheten gehen und ihn fragen.
Und Elisha sagt zu der staunenden Frau:
Verkaufen natürlich, auf den Markt verkaufen, mit dem Geld die Schulden bezahlen und von dem Rest könnt ihr toll leben.
Zumindest so lange, bis die Jungen alt genug sind, selber Landwirtschaft zu betreiben und ihre Mutter zu ernähren. Gott lässt Wunder meistens im Verborgenen geschehen. Aber er macht das so, dass einige Menschen das doch immer mitkriegen und das hilft ihnen, an den großen Gott zu glauben. Er erfüllt nicht immer unsere Wünsche, doch auch wenn kein Wunder geschieht, ist Gott bei uns und lässt uns in unserer Not und in unserer Angst nie alleine. Danken, Gott von Herzen danken und ihm loben, das ist jetzt dran. Am Ende dieser Geschichte, kurz vor dem nächsten Lied, was ein Loblied sein wird, ist noch etwas Wichtiges zu sagen. Diese Geschichte, sie steht im 2. Könige 4, die Verse 1 bis 7. Diese Geschichte ist eine Geschichte von den vorletzten Dingen auf dieser alten Erde. Dietrich Bonhoeffer hat das vorletzte Dinge genannt, denn diese Dinge geben keine letztgültige Antwort, so auch wie diese Geschichte keine letztgültige Antwort gibt, gerade auf die Fragen, die die Kinder gestellt haben. Zu viele Fragen sind offen geblieben und erst im Licht der letzten Dinge können wir mehr sehen. Die letzten Dinge, das ist, dass Jesus gestorben ist, um für unsere Sünde zu bezahlen, dass wir Vergebung bekommen und mit Gott Frieden haben. Das sind die letzten Dinge. Und dass Jesus auferstanden ist, dass wir mit ihm leben, dass er wieder auf die Erde zurückkommt und einen neuen Himmel und eine neue Erde mitbringt, in der es keine Armut, keine Krankheit und keinen Tod mehr gibt, das ist unsere Hoffnung. Und bis dahin ist es ganz normal, dass wir uns um alle möglichen alltäglichen Dinge kümmern und bemühen müssen. Langfristig, mittelfristig, kurzfristig. Die vorletzten Dinge kommen vor den letzten und deswegen sind sie auch wichtig. Aber sie sind, wie gesagt, nicht das Letzte. Dietrich Bonhoeffer hat an seinen Freund Eberhard Bethge aus dem Gefängnis geschrieben und in einem der Briefe steht dieser Satz: Wir leben im Vorletzten und glauben das Letzte. Ist es nicht so? Amen. Vielen Dank. Und Esther begleitet uns jetzt bei dem Lied Du meine Seele singe.